Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir, Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO.
Und mir, Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Auslandsaufenthalte nur noch mit Erlaubnis der Bundeswehr. Aufregung um das Wehrpflichtgesetz.
Die Sperrung der Straße von Hormuz verstößt auch der Iran gegen das Völkerrecht und dürfte die Bundeswehr für die freie Schifffahrt kämpfen.
Und Entkriminalisierung von Cannabis. Streit um einen neuen Forschungsbericht.
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Anfangen wollen wir heute mit der Osteraufregung. Alle deutschen Männer müssen sich längere Auslandsaufenthalte von der Bundeswehr genehmigen lassen. Und zwar schon seit Jahresbeginn. Aber keiner hat's gewusst.
Ja, zu Recht, weil es ja auch eine völlig irrelevante Pflicht ist. Und das Verteidigungsminister stellt jetzt sogar klar, dass es diese Pflicht faktisch gar nicht gibt. Also warum sollen wir jetzt, Felix, über dieses Nichts noch lange reden?
Na, also Moment mal, das ist nun wirklich falsch. Erstmal ist es nun mal ein Gesetz, ja. Insofern ist dein schnelles Resümee jetzt ein bisschen erklärungsbedürftig. Und außerdem haben wir hier gerade die Aufgabe, das, was die Menschen rechtlich aufregt, aufzugreifen, zu erläutern und einzuordnen und eben gegebenenfalls auch zu deeskalieren.
Also wenn es um Deeskalation geht, dann bin ich dabei.
Ach ja, gut, so habe ich jetzt gar nicht unbedingt eingeschätzt, aber dann erklär doch mal.
Also bitte, bitte.
Ein bisschen zündeln tust du ja auch gerne mal. Aber gut, also dann erklär doch mal, was ist das für eine Norm, bei der es um diese Osteraufregung ging?
Also da ging es um Paragraph 3 Absatz 2 des Wehrpflichtgesetzes. Dort heißt es, männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen.
Das ist ja schon schnell erreicht, oder? Ein Auslandssemester, Sabbatjahr, Sabbatical oder irgendwas, längerer beruflicher Auslandsaufenthalt.
Klar, also 3 Monate, das klingt ja auf den ersten Blick relevant. Also wer will schon seine Lebensplanung vom Karrierecenter der Bundeswehr abhängig machen? Trotzdem halte ich die Aufregung für ziemlich übertrieben, denn man muss ja schon weiterlesen im Gesetz. Dort heißt es nämlich dann, Zitat, die Genehmigung ist für den Zeitraum zu erteilen, in dem die männliche Person für eine Einberufung zum Wehrdienst nicht heransteht.
Das heißt, weil derzeit keine Wehrpflicht besteht, wird die Bundeswehr auch niemanden den gewünschten Auslandsaufenthalt verwehren.
Ja, es besteht derzeit laut Gesetz quasi ein Anspruch auf die Genehmigung von Auslandsaufenthalten.
Okay, soweit die Konzeption mit dem Anspruch, aber es bleibt ja schon dabei, dass ich nicht einfach ins Ausland gehen kann. Und so eine Regelung lädt natürlich Leute dazu ein, sich Sorgen zu machen. Jetzt nicht nur Verschwörungstheoretiker, die die Norm jetzt so da als Beleg dafür nehmen, dass jetzt bald der Krieg in Deutschland toben wird.
Also das Bundesverteidigungsministerium ist ja wirklich sehr bemüht, die Leute wieder zu beruhigen mit einer Allgemeinverfügung im Bundesanzeiger und auch durch eine interne Verwaltungsvorschrift in Form eines Erlasses soll jetzt eine Ausnahmeregelung in Kraft gesetzt werden. Danach gilt die Genehmigung für solche Auslandsaufenthalte als erteilt, solange es keine Wehrpflicht gibt, also jetzt. Ne? Das ist eine Genehmigungsfiktion. Man muss also nicht die Genehmigung der Bundeswehr abwarten und noch weitergehender. Man muss nicht mal einen Antrag stellen, sondern kann einfach ins Ausland verschwinden.
Gut, ob das jetzt wirklich beruhigt? Also erstmal, es steht zwar im Wehrpflichtgesetz, dass das Ministerium Ausnahmen von der Genehmigungspflicht schaffen kann, aber niemand muss eine Genehmigung einholen, ist ja keine Ausnahme mehr und auch keine Klarstellung, sondern letztlich der Versuch einer Aufhebung der gesetzlichen Norm, ja, durch Verwaltungshandeln. Und gleichzeitig bleibt das Gesetz aber bestehen. Wir hatten ja auch auf LTO einen Artikel von Matthias Kneißl, der darin auch ein Problem sah. Denn der betroffene Bürger könne sich ja im Streitfall nicht auf eine Verwaltungsvorschrift berufen, die vom Gesetz nicht gedeckt ist. Das ist überholt und jetzt gibt es eine Allgemeinverfügung und die hat immerhin jetzt Außenwirkung.
Da hat das Ministerium offensichtlich auf LTO reagiert.
Ganz bestimmt. Gleichzeitig bleibt es aber natürlich so, so eine Allgemeinverfügung kann ja auch jederzeit wieder zurückgenommen werden.
Auch das Gesetz kann jederzeit geändert werden, ne? Also so.
Aber nicht so schnell.
Ja. Also ich habe jedenfalls die Aufregung aus einem weiteren Grund nicht verstanden, denn was wäre denn die Folge, wenn jemand ohne Genehmigung der Bundeswehr für ein halbes Jahr ins Ausland ginge? Ja, nichts. Es würde nichts passieren.
Ja, das stimmt. Das Wehrpflichtgesetz sieht bei Verletzung der Genehmigungspflicht keinerlei Sanktion vor.
Dazu passte auch die Praxis seit Beginn des Jahres. Da galt ja die Genehmigungspflicht immerhin 3 Monate lang, also ab Januar, aber keiner wusste davon. Also hat auch keiner einen Antrag gestellt. nachgestellt und hat man von irgendwelchen Problemen gehört? Nein, die Norm wurde ja nicht deshalb bekannt, weil sie in der Praxis zu Problemen, zu Repressalien geführt hat, sondern nur, weil die Frankfurter Rundschau sie 3 Monate nach Inkrafttreten plötzlich im Gesetz entdeckte und dann einen künstlichen Skandal daraus machte.
Das sehe ich jetzt schon etwas anders. Fakt ist doch, dass da ein Gesetz geschaffen wurde, wo Sanktionen hin oder her erstmal eine Genehmigungspflicht für einen längeren Auslandsaufenthalt geschaffen wurde. Dass das aufregt, kann ich durchaus verstehen. Zumal es ja durchaus naheliegen würde, einfach später die Sanktionen noch im Gesetz zu integrieren. Also so oder so, das Verteidigungsministerium hat sich doch wirklich ziemlich blamiert. Erst führt man so eine Norm ein, scheinbar ohne davon zu wissen. Dann schafft man sie 3 Monate später per Verwaltungsvorschrift wieder ab oder versucht das zumindest. Wie gesagt, dogmatisch fragwürdig, naja.
Einverstanden, das ist wirklich peinlich, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass die Norm ja nicht neu eingeführt wurde, sondern schon seit Jahrzehnten im Wehrpflichtgesetz stand. Sie wurde dann 2011 ausgesetzt, als auch die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Und jetzt wurde die Genehmigungspflicht für Auslandsaufenthalte reaktiviert, diesmal aber ohne Wehrpflicht. Und diese Asymmetrie, dass die keinen Sinn macht, das hätte schon auffallen können.
Aber ganz sinnlos ist die Vorschrift ja auch vielleicht nicht. Also Genehmigung ist too much, das ist klar. Aber die Bundeswehr hat doch auch jetzt schon vor Einführung einer Wehrpflicht ein Interesse zu wissen, wie viel der potenziell Wehrpflichtigen sich überhaupt in Deutschland befinden. Also so eine Art Anzeigepflicht, ja, nicht Genehmigung, aber Anzeigepflicht wäre ja schon sinnvoll und da hätte man doch als Verteidigungsminister durchaus drauf bestehen können, weil jetzt ist ja quasi, also jetzt gibt es weder eine Genehmigung noch Anzeige, jetzt weiß man gar nichts, wo die Leute sind.
Also das ehrt dich, Felix, dass du dich so um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands sorgst, aber wenn eine Wehrpflicht kommt, dann wird es ja eine Auswahlwehrpflicht nur für einen kleinen Teil des Jahrgangs sein. Also wenn nur 5% eines Jahrgangs zwangsweise eingezogen werden, weil es nicht genügend Freiwillige gibt, dann ist doch völlig egal, ob ein paar Prozent eines Jahrgangs gerade im Ausland sind. Ja, die werden ja eh nicht benötigt.
Vielleicht sind gerade die besonders Guten im Ausland.
Ja, und was macht man da? Gut.
Also, unser LTO-Autor Patrick Heinemann warnt in einem Gastkommentar unter der Überschrift Wehrüberwachung ist kein Skandal. Es sei ein falsches Signal an Russland, wenn sich das Verteidigungsministerium bei der ersten Gegenwehr gleich wegducke. Die gesamte Empörung zeige, dass in Deutschland zwar von einer Sicherheitswende die Rede ist, aber eben die Konsequenzen gescheut werden.
Also, wenn die Abschreckung von Russland davon abhängt, dass Verteidigungsminister Pistorius sinnlose Normen verteidigt, dann geht es wirklich nicht gut um uns.
Die Debatte zeigt jedenfalls, dass im Mindset der Bevölkerung für so etwas wie eine tatsächliche Kriegstüchtigkeit bislang kein Verständnis ist und da alles, was in die Richtung geht, gleich zu großer Erschrecken sorgt. Das kann man jedenfalls so wertfrei festhalten.
Das stimmt.
Wir bringen ihnen das Feuer, denn sie kommen aus der Steinzeit. Placker, placker, placker macht der westliche Lifestyle. Toxische Barbaren, das ist unser Feind. Für die Bösen sind wir die Bösen, wie gebrainwashed kann man sein. Wir träumen von Frieden.
Ja, wir bleiben beim Krieg, aber gehen vom Theoretischen zum leider Realen über. Der Krieg gegen den Iran geht weiter, hat aber inzwischen eine ganz andere Dynamik als zu Beginn. Niemand fragt sich mehr, wann die iranische Führung fällt. Alle fragen sich jetzt, wie kommen die USA aus diesem selbstverschuldeten Schlamassel wieder heraus? Wie konnte sich die Lage denn so schnell ändern, Felix?
Offenbar hat Donald Trump nicht damit gerechnet, dass das iranische Regime stabil bleibt. Und Israels Premierminister Netanyahu hat ihm ja versprochen, dass es eine kurze, erfolgreiche Aktion wird, wie jüngst in Venezuela. Deshalb hat Trump wohl mitgemacht und nun hat er gar keinen Plan, wie es weitergehen soll. Und zum anderen hat der Iran mit der Straße von Hormuz einen Hebel gefunden, mit dem er die Weltwirtschaft in Geiselhaft nehmen kann. Weil die Straße von Hormuz gesperrt ist, stieg der Ölpreis und das merken auch die amerikanischen Wähler. Und wenn man deutsche Zeitungen guckt, scheint das ja auch das wesentliche Thema zu sein. Und deshalb wirkt Trump nun plötzlich wie der Schwächere, der dringend einen Ausweg aus diesem Krieg sucht.
Ja, dann schauen wir uns die Straße von Hormuz mal genauer an. Das ist eine Meerenge, die 33 Kilometer breit ist. Das ist ja nicht übermäßig eng. Warum ist das so ein Nadelöhr, Felix?
Ja, das habe ich mir auch gefragt und ein bisschen recherchiert. Also es gibt für Tanker eine Fahrrinne zur Einfahrt und eine Fahrrinne zur Ausfahrt. Und nur quasi 2 Spuren. Und beide sind 2 Seemeilen breit, also so circa 3,2 Kilometer. Und dazwischen ist eben ein Sicherheitsabstand von nochmal über 3 Kilometer knapp. Und durch dieses Nadelöhr, was ein ziemlich großes Nadelöhr ist, aber eben aus Sicherheitsaspekten dann offensichtlich unter Seefahrtsgesichtspunkt doch eine schmale Distanz ist, fahren in normalen Zeiten 35 bis 70 Öltanker täglich. nicht. Und durch die Straße von Hormuz werden rund 20% des globalen Ölverbrauchs transportiert. Insbesondere das Öl, das im Iran, in Kuwait, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und teilweise auch in Saudi-Arabien gefördert wird.
Und was heißt das jetzt, dass der Iran die Straße von Hormuz gesperrt hat? Also sind da jetzt iranische Kriegsschiffe unterwegs oder ist die Meerenge einfach nur mit rot-weißem Flatterband abgesperrt?
Wieder noch. Erstmal war es nur eine Erklärung von iranischer Seite. Die Straße von Hormuz ist gesperrt. Allerdings ist es keine reine Drohung. Es gab schon Schiffe, die beschossen wurden vom Festland aus oder mit Drohnen. Und außerdem hatte Iran schon Minen gelegt und könnte noch viel mehr Minen legen.
Im Persischen Golf warten ja jetzt mehr als 2000 Schiffe darauf, dass sie ausfahren können. Die Reeder und ihre Versicherung, die gehen aber kein Risiko ein. Sie wollen ihre Schiffe, die Fracht und auch die Mannschaften natürlich nicht gefährden. Und auch nach der vorläufigen Waffenruhe vom 8. April hat sich ja nichts Grundsätzliches geändert.
Ja genau, es hieß ja von Trump zunächst mal, dass er die Zivilisation vernichten werde im Iran, wobei unklar war, was da gemeint war. Und dann, wie man es ja auch öfter kennt, gab es dann statt hier eine Vernichtung zum Glück einen Waffenstillstand, wobei natürlich völlig unklar ist, wie lange der bestehen bleibt, ob das noch aktuell ist, wenn ihr das hier gerade hört. Echte Ausnahmen gab es zunächst nur für nicht feindliche Schiffe, etwa aus China, ja, das galt aber auch eben vorher schon. Und als feindlich gelten Schiffe schon, wenn der Staat des Eigentümers sich an den Sanktionen gegen den Iran beteiligt, also letztlich alle westlichen Staaten. Inzwischen hat der Iran aber auch angeboten, dass Schiffe ausfahren können, wenn sie umgerechnet 2 Millionen Dollar Maut pro Schiff bezahlen. Und absurderweise überlegt Trump nun dabei mit zu verdienen, würde dann eine gemeinsame Zollstation der Kriegsparteien USA und Iran bedeuten, irre.
Ja, und den Oman wollen sie auch beteiligen, weil der ja auch da ein Anliegerstaat ist. Aber der Oman ist anders als die USA da moralisch drüber und sagt, also da machen wir doch überhaupt nicht mit. Soweit die Sachlage. Jetzt kommen wir zur Rechtslage. Der Iran ist ja zwar von den USA und Israel völkerrechtswidrig angegriffen worden. Das heißt, er darf sich verteidigen. Aber die Schiffe im Persischen Golf, die sind eben keine zulässigen Ziele dieser Verteidigung. Diese rund 2000 Schiffe, die da lagern, das sind ja in der Regel weder den USA noch Israel zuzurechnen. Und vor allem sind diese Handelsschiffe ja auch keine militärischen Ziele, die man angreifen dürfte. Und aus dem Angriffskrieg gegen den Iran ergibt sich deshalb überhaupt kein Rechtfertigungsgrund für die Sperrung der Straße von Hormuz durch den Iran.
Im Gegenteil sieht das Seerechtsübereinkommen von 1992 ausdrücklich ein Recht zur Transitdurchfahrt durch Meerengen vor. Außerdem verbietet dieses Übereinkommen, dass an Meerengen Mautgebühren für die bloße Durchfahrt verlangt werden. Nur für konkrete Dienste, etwa Schlepperdienste, darf ein anderer in der Stadt Geld verlangen. Dass man Geld dafür bezahlen soll, dass man nicht beschossen wird, ist also eine reine Schutzgelderpressung.
Also auf den ersten Blick handelt der Iran also klar völkerrechtswidrig, wenn er die Straße von Hormuz sperrt oder Maut für die Durchfahrt verlangt.
Allerdings hat eben Iran das Seerechtsübereinkommen, von dem wir gerade gesprochen haben, nicht unterzeichnet und ratifiziert, ist also daran nicht gebunden. Und der Iran beruft sich auf ein eigenes Gesetz von 1993, wonach er die Straße von Hormuz zum iranischen Hoheitsgebiet erklärt hat und entsprechend auch sagt, dann können wir sie eben auch schließen. Ein weiteres Gesetz soll nun die Maut für die Durchfahrt legitimieren.
Aber auch wenn der Iran nicht an das Seerechtsübereinkommen gebunden ist, dann gelten dessen Regeln zu großen Teilen doch als Völkergewohnheitsrecht. Und dann binden sie auch den Iran.
Interessanterweise bestreitet das der Iran auch nicht völlig. Er macht aber Ausnahmen für sich geltend, etwa dass er aus Sicherheitsgründen seine Küstengewässer jederzeit sperren könnte. Im Ergebnis behauptet der Iran, seine aktuellen Maßnahmen gegen den freien Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz muss sein völkerrechtskonform und die westlichen Staaten bestreiten das naturgemäß.
Das wäre natürlich jetzt eigentlich ein Paradefall für den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg, um das zu klären. Aber da der Iran das Seerechtsübereinkommen ja nicht unterzeichnet hat, kann er auch nicht vor dem Seegerichtshof verklagt werden.
Aber es gibt doch auch Präzedenzfälle, oder? Verlangt nicht auch irgendwie Ägypten Gebühren für die Durchfahrt durch den Suezkanal und die Türkei am Bosporus?
Ja, das stimmt, aber es sind keine Präzedenzfälle für die Straße von Hormuz. Die Straße von Hormuz ist nämlich eine natürliche Meerenge, während der Suezkanal eine künstliche Wasserstraße ist. Also das ist schon ein anderer Fall. Und der Bosporus, der ist zwar eine echte Meerenge, also da bei Istanbul. Die Gebühren beruhen dort aber auf einem speziellen Vertrag von 1936, also einem uralten Vertrag, der laut Seerechtsübereinkommen Bestandsschutz hat. Und insofern kann der Iran, der ja neue Gebühren Gebühren einführen will, sich hierauf auch nicht berufen.
Okay, interessant. Jetzt mal angenommen, und das würde ich auch vertreten, die Sperrung der Straße von Hormuz verstößt gegen das Völkerrecht. Dürfte denn dann jetzt die Bundesregierung die deutsche Marine dorthin schicken, um die Sicherheit des Seeverkehrs zu verteidigen? US-Präsident Donald Trump hat Deutsche und andere NATO-Staaten ja ausdrücklich dazu aufgefordert und droht mal wieder mit NATO-Austritt wegen uns Versagern.
Also die deutsche Antwort war ja zunächst, das sei nicht unser Krieg. Der Einsatz wurde also abgelehnt. Diese Antwort fand ich ein bisschen schief, denn man muss ja unterscheiden, der Krieg, der nicht unser Krieg ist, das ist der amerikanisch-israelische Angriffskrieg auf den Iran. Da stimmt es schon, damit haben wir zum Glück nichts zu tun. Dagegen ist es durchaus unser Interesse, Schiffe, die Öl und andere Waren nach Europa bringen sollen, gegen völkerrechtswidrigen Beschuss des Iran zu beschützen.
Und hier gibt es ja auch immerhin mal den seltenen Fall, dass man wieder mal Einigkeit besteht im Völkerverbund. Es gibt mehrere Resolutionen des UN Sicherheitsrats, die das Recht der Staaten bekräftigen, ihre Schiffe gegen Angriffe zu verteidigen.
Allerdings geht es da vor allem um den Schutz gegen Piraten oder nichtstaatliche Rebellen wie die Houthis im Jemen und ist für solche Militäreinsätze auch noch eine Zustimmung des jeweiligen Anrainerstaats erforderlich. Und beides passt natürlich nicht auf die Situation in der Straße von Hormuz, wo der Angriff auf europäische Schiffe ja vom staatlichen Akteur Iran ausgeht, der aktuell sicher keine Zustimmung zum Einsatz deutscher Marine geben würde.
Okay, verstehe. Und es gibt ja diese EU-Mission Aspides, die aktuell die freie Schifffahrt im Golf von Aden schützt. Aber die richtet sich eben gegen nichtstaatliche Houthi-Rebellen, kann also nicht einfach in die Straße von Hormuz ausgeweitet werden.
Ja, genau. Also nachdenken müsste man natürlich auch über das Selbstverteidigungsrecht Deutschlands gemäß Artikel 51 UN-Charta, weil der Iran ja auch deutsche Schiffe in der Straße von Hormuz bedroht. Da sind immerhin rund 50 Schiffe deutscher Reeder, die da im Persischen Golf festliegen sollen. Allerdings dürften die meisten dieser Schiffe gar nicht unter deutscher Flagge fahren. Also schätzungsweise fahren nur rund 15% der Schiffe deutscher Reeder mit schwarz-rot-goldener Flagge. Die anderen nutzen dann sogenannte Billigflaggen wie Liberia oder Madeira, um eben niedriger Löhne zahlen zu können oder nicht so strenge Arbeitsschutzbedingungen erfüllen zu müssen.
Okay, aber es gibt deutsche Schiffe und der Angriff auf ein einziges deutsches Schiff, ja, wäre das jetzt schon ein bewaffneter Angriff im Sinne von Artikel 51 der UN-Charta? Wahrscheinlich wohl noch nicht. Da muss ja ein Angriff auf das Land sein, wäre wahrscheinlich noch nicht erheblich genug. Anders sieht es wohl aus, wenn man die unmittelbare Bedrohung fast aller westlichen Schiffe durch den Iran irgendwie im Zusammenhang betrachtet. Ja, daraus kann man dann vielleicht überlegen, Völkerrechtler ein kollektives Notwehr- und Nothilferecht kreieren. Als Folge könnten die angegriffenen Staaten und ihre Helfer dann nicht nur die Schiffe verteidigen, indem sie beispielsweise Drohnen abschießen, sondern sie könnten auch theoretisch dann den Iran auf dem Festland angreifen.
Stimmt, aber das will die Bundesregierung ja nun überhaupt nicht. Also insofern sucht sie jetzt auch nicht die Konstruktion eines Selbstverteidigungsrechts. Und ob sie es überhaupt militärisch könnte, dort in irgendeiner Form zu intervenieren, das wäre ja auch noch eine ganz andere Frage. Die Bundeswehr ist ja derzeit eigentlich kaum einsatzfähig. Also bisher hat die Bundesregierung nur angeboten, Zitat, nach einem Friedensschluss, Zitat Ende, zu helfen, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu sichern, also nach einem Friedensschluss. Das wäre dann tatsächlich ein Einsatz, der dann wohl auch mit Zustimmung des Iran erfolgen würde.
Der Vollständigkeit halber sollten wir noch erwähnen, dass es natürlich auch verfassungsrechtliche Anforderungen an einen derartigen Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormuz gäbe. Es dürfte sich um keinen deutschen Alleingang handeln. Erforderlich wäre eine Einbindung in ein System gegenseitiger Sicherheit von UN, NATO oder EU. Und es wäre natürlich auch ein Mandat des Bundestags erforderlich.
Am 8. April, waren wir ja schon erwähnt, da haben Iran und die USA eine vorläufige zweiwöchige Waffenpause vereinbart. Der Iran sagte dabei auch eine zeitweilige Öffnung der Straße von Hormuz zu. Zwei Tage später nehmen jetzt hier diesen Podcast auf, aber es ist noch kaum ein Schiff durch die Straße gefahren. Die Reeder trauen dem Frieden einfach noch nicht, weil der Iran seine Bedingungen auch noch nicht klar kommuniziert hat. Und die Reeder wollen auch generell keine Maut zahlen und nicht nur aus Kostengründen, sondern auch, weil sie mit diesen Zahlungen an den Iran dann gegen Sanktionsregeln verstoßen würden und gar nicht wissen, was das dann wieder für Folgen hat, die ihnen dann vielleicht ganz anders auf die Füße fallen.
Als wir vor 4 Wochen in der Rechtslage 54 erstmals über diesen Krieg gesprochen haben, sah alles juristisch noch recht eindeutig aus. Es war ein völkerrechtswidriger Krieg. Punkt. Das bleibt auch so, aber es gibt jetzt eben doch Folgefragen, die nicht mehr ganz so eindeutig sind, auch juristisch nicht. Und wir müssen und werden das leider für euch in der Rechtslage und auf LTO weiter beobachten.
Ich bin so breit, total. Scheiße, die du quatsch nicht mehr bereit.
Ja, bei dieser Weltlage liegt es nicht fern, sich sedieren und berauschen zu wollen, etwa mit Cannabis. In Deutschland wird aber weiter darum gestritten, ob der Besitz legal bleiben soll. Pünktlich zum zweiten Jahrestag des Cannabisgesetzes hat der vom Bundesgesundheitsministerium beauftragte unabhängige Forschungsverband EcoCan jetzt seinen mit Spannung erwarteten zweiten Evaluierungsbericht vorgelegt.
Welche Auswirkungen hat denn nun die Teillegalisierung? Ist Deutschland auf dem besten Weg, sich in eine Rauschgifthöhle zu verwandeln oder kann man sagen, viel Rauch um nichts? Dazu sprechen wir jetzt mit unserem Experten für Rechtspolitik in Berlin, LTO-Redakteur Hasso Suljak. Hallo Hasso.
Hi, ich grüße euch.
Hasso, du hast den Evaluierungsbericht gelesen. Wie stehen denn die Chancen, dass Cannabiskonsumenten sich auch in Zukunft in Deutschland straffrei berauschen dürfen?
Also es gibt ja mittlerweile tatsächlich zwei Evaluierungsberichte. Den zweiten, den hat dieser Forschungsverbund Anfang April jetzt vorgelegt zum zweiten Jahrestag. Und nimmt man diese Evaluierungsberichte der Wissenschaftler als Grundlage, dann belegen sie eigentlich, dass sich die ärgsten Befürchtungen der Cannabis-Gegner nicht realisiert haben. Also der neueste Bericht kommt zum Beispiel zum Ergebnis, dass der Konsum in Deutschland infolge der Teillegalisierung nicht angestiegen ist und durch die Möglichkeit, jetzt Cannabis auch zu Hause in geringen Mengen anzubauen und die Möglichkeit, Cannabis in Apotheken zu beziehen, konnte sogar auch der Schwarzmarkt langsam zurückgedrängt werden. Aber, das sagen die Forscher auch, Ziel der ganzen Geschichte des Gesetzes ist ja, den Schwarzmarkt zurückzudrängen und damit könnte es tatsächlich schneller gehen, wenn der Gesetzgeber den Ausbau dieser derzeit sehr überregulierten Anbauvereinigungen vorantreiben würde. Und davon gibt es in Deutschland einfach noch viel zu wenige.
Donnerstag hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland ja neueste Zahlen veröffentlicht. Danach sind in Deutschland 413 Anbauvereine entstanden. Hört sich jetzt für mich gar nicht so wenig an.
Ja, hört sich nicht wenig an, aber die Forscher von EcoGan, die kommen zum Ergebnis, dass im Jahr 2025 maximal 3,5% der Cannabiskonsumenten in Deutschland ihr Cannabis aus einer Anbauvereinigung beziehen. Und das ist sehr wenig. Wir haben 4,5 Millionen Konsumenten in Deutschland schätzungsweise. Und nach Bundesländern teilt sich das auch sehr unterschiedlich auf. Also zum Beispiel in Niedersachsen gibt es nach den neuesten Zahlen 85 Cannabis-Clubs, dagegen in Bayern gerade einmal 9. Also in Bayern kommen 0,07 Vereinigungen auf 100.000 Einwohner. Und da merkt man dann schon, dass das einfach nicht reicht, um sozusagen den Menschen dort eine Möglichkeit zu geben, ihr Cannabis zu beziehen.
Okay, aber offenbar ist es ja möglich, so eine Anbauvereinigung zu gründen. Woran hakt's denn da?
Also beklagt wird da, tatsächlich werden da extrem hohe Hürden. Genehmigungspraxis ist äußerst langwierig. Die Verfahren sind kompliziert. Die Auflagen sind streng. Man muss ja alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen und Dokumentationspflichten wahren. Also die Anforderungen, die dann im Gesetz stehen, sind sehr auslegungsfähig. Also das kann dauern und das dauert dann natürlich in den Bundesländern besonders lange, wo, sagen wir mal, die Haltung zur Cannabis-Teillegalisierung auch eher eine ablehnende ist. Die Forscher von EcoGan, die appellieren deswegen jetzt an den Gesetzgeber, diesen Ausbau der Vereine zu beschleunigen, die Genehmigungsverfahren zu erleichtern und sogar, und das hat mich echt sehr überrascht, sollte darüber nachgedacht werden, aus diesen Anbauvereinigungen echte Cannabis-Social-Clubs zu machen. Also nicht nur so Orte, wo man hingeht, seinen Cannabis holt und seinen Mitgliedsausweis zeigt und dann wieder geht, sondern wo man sich niederlässt und mit seinen Kollegen dann dort auch sicher und in der sozusagen auch dem Jugendschutz warnen Umgebung auch konsumieren darf. Also kurzum, diese Anbauvereinigungen sind auf jeden Fall in den Augen der Forscher ein wichtiger Hebel, um dem Schwarzmarkt das Handwerk zu legen und die müssen ausgebaut werden, sagen sie.
Okay, also die Experten plädieren dafür, legale Abgabemöglichkeiten auszuweiten und nicht zu knapp zu halten. Die Union war da ja sicher alles andere als begeistert über diesen Zwischenbericht, oder?
Ja, also da gehe ich auch von aus. Allerdings war natürlich auch nicht zu erwarten, dass sie jetzt ein Statement abgeben, dass sie einräumen, dass sie vielleicht ein bisschen viel Panikmache vorher betrieben haben. Und dann tatsächlich kam es dann so, dass an dem Tag, als dieser EcoGan-Bericht vorgestellt wurde und viele eigentlich dachten, hoppla, ist ja dann doch nicht so mit der Rauschgifthöhle Deutschland, da gab es dann eine Pressemitteilung von vier Unions- Bundesministern, in denen eigentlich so komplett an den sachlichen Botschaften dieses Berichts vorbei erstmal wieder klargestellt wurde, die Teillegalisierung habe sich als großer Fehler erwiesen und gefährde Jugendliche. Und darauf weisen sie auch hin, sie verwische die Grenze zwischen dem Cannabis für den reinen Konsum und dem Cannabis für medizinische Zwecke.
Stimmt denn das Letztere zumindest nicht?
Also da hat die Union tatsächlich auch einen Punkt und das sehen auch die Forscher als sehr problematisch an. Die kritisieren diesen grassierenden Erwerb von Cannabis über Apotheken, wie es derzeit nach dieser Cannabis-Teillegalisierung passiert ist. Man muss wissen, also zusammen mit der inländischen Produktionskapazität, das sind ungefähr so roundabout 2,6 Tonnen, sind in Deutschland rund bis zu 200 Tonnen Medizinalcannabis im Jahr 2025 verfügbar gewesen. Die Forscher sagen, damit habe sich Deutschland zum prinzipiell größten legal kommerziellen Cannabismarkt Europas entwickelt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und die Interviews, die von EcoGAN durchgeführt wurden, die kamen dann auch zum Ergebnis, dass tatsächlich junge Erwachsene, die regelmäßig Cannabis konsumieren, das am liebsten aus so einer Online-Apotheke beziehen, was ziemlich schnell geht. Und was die EcoGAN-Forscher jetzt vor allen Dingen stört, ist, dass dort also eben auch immer wieder Cannabis mit sehr hohem THC-Gehalt verschrieben wird. Und das, weiß man ja, birgt also tatsächlich auch ein sehr hohes Gesundheitsrisiko.
Aber auf Rezept heißt doch auch, dass der Jugendliche zum Arzt gehen muss und er das verschreiben muss. Warum wird denn damit ein Missbrauch nicht vorgebeugt?
Also erstmal ist es so, im Medizinal-Cannabis-Gesetz hat die Ampel geregelt, dass Cannabis eben für Kranke weiter nach den geltenden sozialrechtlichen Voraussetzungen als Arzneimittel verschrieben werden muss. So, und da es aber jetzt seit der Teillegalisierung nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft wird, braucht es eben auch kein besonderes Betäubungsmittelrezept mehr. Also da reicht dann ein ganz reguläres Rezept und außerdem ist auch der Versand der Cannabisblüten durch Apotheken zurzeit möglich.
Und dieses Rezept stellen Ärzte einfach so fröhlich aus?
Also das geht tatsächlich sehr, sehr schnell und zwar vor allen Dingen über diese Telemedizin-Plattformen, die mittlerweile da auch wirklich leicht zu finden sind. Man muss nur kurz mal googeln, dann landet man auf den entsprechenden Plattformen. Die sind sehr beliebt, dann muss man auch nicht zum Hausarzt gehen und vielleicht irgendwie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen oder sonst irgendwas simulieren, denn es reicht dann schon aus, einfach in so einer Checkliste online anzukreuzen, welche Beschwerden man hat und dann geht das ganz schnell mit dem Online-Rezept. Um das zu verhindern, hat ja auch Bundesgesundheitsministerin Waken bereits einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der sehr umstritten ist. Danach soll eben dann Medizinalcannabis ausschließlich künftig im persönlichen Kontakt zwischen Patient und Arzt, entweder in der Praxis oder beim Hausbesuch, verschrieben werden dürfen und auch mit einer vernünftigen Anamnese etc. Und der Versand von Cannabis, Medizinalcannabis soll komplett verboten werden.
Legalisierungsgegner verweisen ja auch immer wieder auf den Kinder- und Jugendschutz, der durch das Gesetz gefährdet werde. Was haben denn die Forscher zu dieser Kernfrage festgestellt?
Also da muss man sagen, fällt das vorläufige Fazit, ich betone vorläufig, weil dieser Abschlussbericht kommt ja erst 2028 und die Wissenschaftler betonen selber immer auch jetzt bei ihren Zwischenberichten, dass es nur vorläufige Ergebnisse sind. Aber da beim Thema Kinder- und Jugendschutz fällt das Fazit zurzeit gemischt aus. Also erfreulich ist jetzt insbesondere für die Befürworter der Liberalisierung, dass die Häufigkeit des Konsums, die sogenannte Prävalenz von Cannabis unter Jugendlichen nach der Teillegalisierung stabil geblieben ist oder sogar leicht rückläufig ist. Und es komme auch nicht zu einem Rückgang, wie Sie sagen, der Risikowahrnehmung des Konsums. Also Jugendliche, Kinder und Jugendliche würden sogar bestehende Präventionsangebote, zum Beispiel in Schulen oder Social Media, auch in Anspruch nehmen. Und einen sprunghaften Anstieg, was gerne ja befürchtet wurde, cannabisbezogener Konsumprobleme konnten die Forscher definitiv nicht bestätigen. Aber gemischt deswegen fällt das Fazit aus, weil besorgt sind die Forscher, dass infolge jetzt dieser Straflosigkeit der Cannabis-Delikte weniger junge Menschen an sogenannten Frühinterventionsprogrammen teilnehmen. Die wurden ja oft, insbesondere jetzt zum Beispiel, wenn Jugendliche vor Gericht standen, wurden dann oft von der Justiz verhängt und die Jugendlichen wurden verpflichtet, an solchen Programmen teilzunehmen. Und das ist natürlich jetzt auch weggefallen, weil die Straflosigkeit teilweise weggefallen ist. Und da empfehlen die Forscher jetzt bestehende Regelungen, die im Konsum-Cannabis-Gesetz existieren, nach nachzuschärfen.
Was würde das dann bedeuten, so eine Art Cannabis-Führerschein einzuführen? Also, dass man erstmal so einen Kurs machen muss, bevor man das erste Mal kiffen darf, oder?
Nee, ich glaube, es geht eher darum, dass wenn man sozusagen irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, mit vielleicht auch Symptomen von Cannabiskonsum, der einem nicht gut tut, irgendwo auffällt, dass es dann eben die Möglichkeit gibt, schneller diese Frühinterventionsprogramme zu bekommen.
Sprechen wir noch über Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Der ist ja für die Kriminalitätsseite des Ganzen zuständig oder fühlt sich jedenfalls zuständig. Hat er sich über den Bericht auch aufgeregt und wenn ja, warum?
Also der hat sich ganz extrem aufgeregt, noch mehr als seine anderen Unionskolleginnen und Kollegen. Er hat den Wissenschaftlern vorgeworfen, dass sie Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden außer Acht gelassen hätten. Sie hätten ein vollkommenes verzerrtes Bild der Realität gezeichnet und das hat natürlich bei denen komplett für Unmut gesorgt.
Wie haben die da reagiert?
Also die Kritik richtete sich ja in erster Linie an den verantwortlichen rechtswissenschaftlichen Part des Forscherverbundes und das war in dem Fall der Tübinger Kriminologe und Strafrechtler Professor Kinzig und sein Team. Der hat also uns gegenüber auch im Interview gegen diese Kritik entschieden verwehrt und gesagt, die sei völlig haltlos, weil Dobrindt damit den Forschungsverbund von drei Universitäten komplett diskreditiere. Und Kinzig vermutet, dass der Bundesinnenminister den Bericht in Wirklichkeit gar nicht gelesen hat.
Und du meinst, dann wäre er zu einer anderen Meinung gelangt?
Also nun ja, also der Bericht, wenn man ihn gelesen hätte, dann wäre auch Herrn Dobrindt die verschiedenen Stellungnahmen der Sicherheitsbehörden, teilweise sogar im Wortlaut aufgefallen, wiedergegeben. Die Forscher haben, um die Ansicht der Praxis einzufangen, mehr als 2000 Mitarbeitende der Kriminalpolizei befragt und über 20 Interviews mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Polizei, Staatsanwaltschaften und dem Zoll geführt. Und dabei hat sich dann auch herausgestellt, und das steht in diesem Bericht alles, was infolge der Teilregulierung für die Strafverfolger das Ganze etwas schwieriger geworden ist, die Akteure auf dem Schwarzmarkt für den verbotenen Handel mit Cannabis zur Rechenschaft zu ziehen. Das kann man sich gut vorstellen, weil ja Erwachsene mit der Teilregulierung in der Öffentlichkeit straffrei bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen dürfen. Zu Hause darf man ja sogar 50 Gramm straffrei liegen haben. Und aus welcher Quelle dann dieses Cannabis stammt, mit der ich vielleicht im Park angetroffen werde oder wo auch immer, das muss man ja nicht verraten. Insofern verwischt sich da einiges und da ist dann oftmals vielleicht nicht ganz so klar, ist das jetzt sozusagen auf dem Schwarzmarkt erworben oder eben nicht. Der Bericht, der referiert diverse Sicherheitsbehörden, also die Stellungnahmen von Sicherheitsbehörden teilweise im Wortlaut und dann werden außerdem auch die aktuellsten Daten der Polizei, der Justiz und des Zolls ausgiebig analysiert. Da kann man nun wirklich nicht sagen, dass dieser ganze Bereich totgeschwiegen wurde, aber, und das sagen ja die Forscher auch, das ist eben nur ein Zwischenbericht. Und gerade diese Daten, die die organisierte Kriminalität betreffen, die seien eben noch nicht so belastbar, dass man zu einem abschließenden Ergebnis kommen kann. Und deswegen muss da einfach April 2028 abgewartet werden.
Okay, nochmal zum Abschluss. Mach doch mal eine Prognose. Welches Schicksal wird das Konsum-Cannabis-Gesetz denn jetzt nehmen?
Also wenn man nicht ideologisch rangeht und wirklich nur sachorientiert und auch die Evaluierung 2028 so gemischt ausfällt wie jetzt die ersten beiden Evaluierungsberichte, dann würde ich sagen, das Konsum-Cannabis-Gesetz müsste nachgebessert werden an der einen oder anderen Stelle, aber nicht abgeschafft werden. Und nach diesem insbesondere zweiten Bericht sieht zum Beispiel auch die SPD die Notwendigkeit, die Anbauvereinigungen auszubauen. Sie sagen auch, diese seien ein essentieller Bestandteil, um die organisierte Kriminalität zurückzudrängen. Das ist in der Tat eines der belastbarsten Schlussfolgerungen aus diesem zweiten Bericht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass es bei dieser Schlussfolgerung auch im Jahr 2028 im Abschlussbericht bleibt, dann fehlt mir trotzdem die Fantasie, dass die Union das genauso sieht. Der Bundestagswahlkampf steht dann fast schon wieder vor der Tür und dann glaubt, in so einer Phase würde die Union jetzt gerade bei diesem Kulturkampfthema zur Sachlichkeit zurückkehren. Den würde ich dann eher fragen, was hast du denn geraucht?
Okay, da ist also auch noch nicht das Ende der Diskussion erreicht. Sag mal, Christian, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Kiffst du? Ist das inzwischen eigentlich immer noch ein Tabuthema, dass man darüber redet?
Nein, also ich kann da ganz offen drüber reden. Also so, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich bevorzuge Eierlikör im Müsli.
Auch morgens schon?
Ich glaube, da würde Udo Lindenberg auch mitessen. Ne? Der trinkt doch auch gerne Eierlikör. Er hat sogar mit Eierlikör gemalt.
Ja, das wusste ich gar nicht. Mich ein guter Gesellschaft. Ne? Der ist doch auch ziemlich cool, oder?
Also ich hatte es vor einiger Zeit nochmal ausprobiert, weil ich gedacht habe, jetzt ist legal und jetzt ist die Legalheit ungefährlich. Er hat mir gar nicht gut getan. Also das muss ich sagen. Aber dem habe ich es jetzt auch nicht mehr gemacht. Das heißt, oder von der Zulässigkeit ja direkt auf den Konsum zu schließen, kann eine unangenehme Sache sein. Und wie sieht's mit deinem Konsum aus, Hasso?
Also ich äußere mich in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht zu meinem Konsum von Bier oder Cannabis. Ich sag mal so, man kann sich die Abende manchmal sehr schön gestalten. Das geht manchmal mit Alkohol, das geht manchmal mit Cannabis, das geht manchmal ohne beide. Ich bin da sehr flexibel.
Sehr gut. Also mit diesen Einblicken in das Drogenverhalten der LTO-Redakteure und der Rechtslagermoderatoren beenden wir mal dieses Thema für heute. Was war sonst Wichtiges los in der Welt des Rechts? Das hat für euch vom LTO Newsdesk Marcel Schneider zusammengefasst.
Helene Fischer und Bild trennen sich unentschieden vorm BGH. Der Bundesgerichtshof hat im Streit zwischen Helene Fischer und der Bild entschieden, wie weit die Pflicht eines Verlags reicht, eigene Fehler aus dem Internet zu tilgen. In dem Fall hatte das Boulevardblatt eine Falschmeldung über den Schlagerstar veröffentlicht, sie habe eine Hausgeburt gehabt. Diese Falschmeldung war vielfach kopiert und weiterverbreitet worden. Der BGH sagt jetzt, dass die Bild auf Archive, die einen Bildbericht 1:1 kopieren, so einwirken muss, dass die Falschmeldung wieder verschwindet. Allerdings muss Fischer selbst die Bild auf solche Kopien aufmerksam machen. Die Medien haben also nicht die Pflicht, nach Kopien der eigenen Berichte zu suchen. Außerdem greift die Hinwirkungspflicht nicht bei eigenständigen Folgeberichten anderer Redaktionen, so der Gerichtshof. KI-Einsatz in Hausarbeit kann besonders schwere Täuschung sein. Die Nutzung künstlicher Intelligenz bei Prüfungsleistungen kann ein Fall besonders schwerer Täuschung sein, hat das Verwaltungsgericht Kassel entschieden. Damit stärkt es der örtlichen Universität den Rücken, die zwei Studenten wegen des KI-Einsatzes nicht nur durchfallen ließ, sondern auch vom Wiederholungsversuch ausgeschlossen hat. Laut Gericht findet bei KI-Nutzung für eine Hausarbeit nämlich keine eigenständige Aus- und Verwertung von Quellen statt, die, Zitat, Grenze zur nicht mehr selbstständigen Anfertigung der Prüfungsleistung werde damit überschritten. Christian Ulm greift Deepfake-Verdacht an. Das Landgericht Hamburg wird zum Spiegelbericht über den Fall Ulm-Fernandes entscheiden. Ulm geht gegen den Text mit dem Titel »Du hast mich virtuell vergewaltigt« vor, weil das Magazin darin den falschen Verdacht erwecke, er habe Deepfake-Videos von Fernandes hergestellt und verbreitet. Auch der Eindruck, Ulm habe seine Ex-Frau wiederholt, bedroht und körperlich angegriffen, sei falsch. Fernandes Kernvorwürfe, Ulm habe in sozialen Medien Fake-Accounts von ihr erstellt und mit ihrer Identität Männern Pornos geschickt, wobei es unter anderem zu Fake-Telefonsex kam, greift Ulm aber nicht an. Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de nachzulesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Ja, spannender Fall, den das Landgericht Hamburg, die dortige Pressekammer, dazu entscheiden hat. Wie gesagt, wie Marcel gerade im Newsrückblick gesagt hat, es geht nicht um die Kernvorwürfe, ne, dass sich Ulm da die Identität seiner damaligen Frau zu eigen gemacht hat und da Männer mit kontaktiert hat. Aber es geht schon um eine spannende Frage, ob der Spiegel den Eindruck erweckt hat in seinem Bericht, dass Ulm auch Deepfake-Videos verschickt hat oder zumindest so einen Verdacht erweckt hat. Wie hast du denn die Spiegelberichterstattung da gelesen? Wir haben ja viele so verstanden.
Ja, also muss ich offen zugeben, also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, dass Ulmen Deepfakes von Colin Fernandes verschickt hat. Also das fand ich irgendwie naheliegend. Er hat ja Bilder verschickt, die ihr täuschend ähnlich gesehen haben sollen. Und im ganzen Artikel ging es immer darum, dass Colin Fernandes schon lange unter den Deepfakes litt, die über sie verschickt worden ist, dass sie dagegen kämpfte. Da gab es eine ZDF-Dokumentation drum und dass sie jetzt gemerkt hat, dass also so ihr engster Partner auch hinter solchen Machenschaften steht. Und da denkt man schon, ne, erstmal, dass er auch Deepfakes jedenfalls verschickt hat. Ob er sie angefertigt hat, musste er ja vielleicht gar nicht, ja, weil es ja welche gab, ne, aber dass er jetzt nur Bilder verschickt haben soll, die nicht durch Deepfakes erstellt worden sind, das hat der ganze Text überhaupt nicht nahegelegt. Und also, dass da zumindest ein gewisses Transparenzproblem entstanden ist, das sehe ich auch so.
Ja, rechtlich kommt es dann jetzt dann darauf an, ob der nicht nur den Eindruck erweckt, der Spiegelartikel, sondern quasi den zwingenden Eindruck, ja, den zwingenden Verdacht erweckt, dass Ulm solche Deepfakes auch verschickt hat. Ich finde es auch so ein bisschen bedauerlich, dass man jetzt darüber überhaupt streitet, warum es nicht einfach klargestellt wurde mit einem kleinen Nebensatz. Ja. Denn so aus der Perspektive von Colleen Fernandez verstehe ich es total, dass sie sagt, es ist doch jetzt egal, ob der Ulm, ob mein Ex-Mann da Deepfakes verschickt hat oder Personen, die mir ähnlich sehen, der krasse Vertrauensbruch, unfassbare Übergriffigkeit, sich da als fremde Identität auszugeben und Menschen da fremden Männern auch noch im Bekanntenkreis zu chatten und Sex quasi vorzutäuschen, Telefonsex, das ist doch das Entscheidende, da spielt es doch keine Rolle. Das kann ich total verstehen, aber für die politische Diskussion, die ja auch damit jetzt verknüpft ist, spielt es halt irgendwie dann schon eine Rolle, ob ihm auch vorgeworfen wird, Deepfakes verschickt zu haben.
Also das sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube, die politische Diskussion, die ist unabhängig davon. Es ist natürlich ein bisschen blöd gewesen, dass in dieser Spiegelausgabe auch noch ein Interview mit der Justizministerin war, wo sie ihre Initiative gegen Deepfake-Videos, also das strafrechtlich explizit zu kriminalisieren, ankündigt, drin war. Ja, also das hat natürlich noch dazu beigetragen zu denken, dass auch Ulmen jetzt Deepfakes produziert oder verschickt hat. Aber die Initiative selber, also ist ja überhaupt nicht eine Reaktion gewesen auf Ulmen Fernandez, sondern die gab es sowieso, die gab es schon 2025. Die ist dann noch aktueller geworden durch diese Grok-Affäre, also wo diese KI Grok dann plötzlich auf Anforderung alle hochgeladenen Frauenbildern mit Bikini ausgestattet hat. Das hat ja auch für große Empörung gesorgt. Und dann gab es schon dieses Interesse an diesen Deepfake-Videos, wo dann halt ein bestehendes Foto mit künstlicher Intelligenz auf nackte Körper oder sogar auf pornografische Szenen montiert wird. Also das ist alles völlig unabhängig davon und dass es da einen Handlungsbedarf gibt, hängt jetzt, finde ich, wirklich nicht am Fall Ulmen Fernandez.
Ja, das ist sicher so, dass es in der Pipeline war und der Handlungsbedarf wahrscheinlich auch eben besteht. Das haben wir letztes Mal auch schon aufgegriffen, obwohl es jetzt auch schon Normen gibt. Aber ich finde es dann trotzdem unglücklich, das journalistisch eben so zu verquicken. Und wenn man sagt, der Fall Ulm ist ein Beispiel dafür, dass dringend was getan werden muss, ist es natürlich dann irgendwie schief, wenn er selbst gar keine Deepfakes verschickt hat. Und umgekehrt müssen wir ja auch vielleicht dann doch begreifen, dass das Handeln von ihm eben auch strafwürdig ist.
Ja, das wird dann vielleicht auch dazu führen, dass eben diese Identitätsanmaßung oder Identitätsmissbrauch, die jetzt eben noch nicht Teil des Gesetzentwurfs von Hubig ist, da noch nachgebessert werden muss. Ne? Weil das ist, wie du ja gesagt hast, der Kern des Vorwurfs gegenüber Christian Ulmen und da sieht man eben auch, dass Thema Deepfake nicht alles ist, was hier Handlungsbedarf auslöst.
Genau, aber auch dieses Konkrete. Ich verschicke Bilder von einer nackten Person, zum Beispiel jetzt auch ohne den Kopf zu zeigen und sage, das ist die und die Person. Da muss man ja dann, wenn man dann politisch diskutiert, darüber auch genau sein. Und da auch nochmal zu empfehlen, ein Kommentar von Annelie, die da auch nochmal gesagt hat, diese ganzen verschiedenen Facetten, das so ein Bild, das sollte man doch insgesamt zusammenfassen, besser als Strafnorm. Verlinken wir euch in den Shownotes. Eins muss man natürlich auch sagen, selbst wenn jetzt das Landgericht Hamburg zu dem Schluss kommt, dass der Spiegel den Verdacht erweckt, dass Ulmen solche Deepfakes verschickt hat. Ja, dazu muss es wirklich eine zwingende Schlussfolgerung beim Lesen sein. Dann heißt es immer noch nicht, dass das rechtswidrig ist, denn es gibt ja dann die Voraussetzung der Verdachtsberichterstattung. Man könnte natürlich schon sagen, bei so jemandem wie Ulm, der sich gar nicht dagegen wehrt, andere Sachen verschickt zu haben, darf man vielleicht auch den Verdacht verbreiten, dass er solche Deepfakes verschickt hat. Aber gut, das werden wir sehen. Mal sehen, ob in den nächsten zwei Wochen da schon ein Beschluss vom Landgericht Hamburg der dortigen Pressekammer vorliegt. Und ja, wenn wir kurz noch bei der Bundesjustizministerin Hubig bleiben wollen, die hat ja auch eine Initiative wieder zur Entkriminalisierung von Schwarzfahren vorgelegt, oder?
Ja, also da würde ich schon mal ein bisschen Skepsis anmelden bezüglich des Begriffs Initiative. Ja, du sprichst jetzt von einer Initiative. Das klingt ja so, als ob sie von sich aus da entweder jetzt an die Medien gegangen ist und gesagt hat, ich will da was tun, oder ob sie gesagt hätte, da kommt was. Ne, also das habe ich in der Pipeline und jetzt praktisch per Interviews schon mal die Öffentlichkeit drauf vorbereitet. Beides ist nicht richtig. Ne, also so, sie ist angefragt worden von der Neuen Osnabrücker Zeitung und hat nicht irgendwas angekündigt, sondern hat einfach ihre private Meinung geäußert. Und es war Osterloch und die Neu-Osnabrücker Zeitung hat da eine größere Sache draus gemacht. Ich finde es erstmal gut, dass Hubig da Farbe bekennt. Ne? Das ist ja ein umstrittenes Thema in der Koalition und da sind die Unionsrechtspolitiker sicher nicht happy drüber. Profiliert natürlich die SPD, aber es ist völlig klar, dass in dieser Koalition mit der CDU da nichts passieren wird und deswegen, also so ist das eine Debatte, die wahrscheinlich jetzt gleich wieder vorbei ist, wenn die Osterpause auch vorbei ist.
Ja, wenn wir dann eine Sache von unserer heutigen Rechtslage-Episode auf jeden Fall mitnehmen können. Es gibt juristische Scheindebatten, es gibt echte Debatten. Wir hoffen, dass wir wieder für euch Klarheit gebracht haben, einzuordnen, was das eine und was das andere ist. Das war es nämlich von uns zur aktuellen Rechtslage. Feedback wie immer gerne an uns jederzeit an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.